Gut, dann mache ich weiter mit meinem Hauptthema. Ich habe euch heute das Akutmanagement von intrakraniellen Blutungen mitgebracht. Ich habe euch ein Fallbeispiel mitgebracht, weil Ines ja heute nicht da ist. Deswegen dachte ich, ich übernehme das mal. Ihr macht mit mir Dienst. Ich arbeite in einem mittelgroßen Krankenhaus. Wir haben eine kleine Neurochirurgie. Unsere Neurochirurgie macht so Notfalleingriffe wie Bohrlochtrepanationen oder auch Notfallkraniektomien. Genau, wir machen Dienst in der Anästhesie. Nachts um 2 geht ein Notfallalarm und wir gehen runter in die Notaufnahme, werden alarmiert zu der Schutzintubation von einer jungen Patientin. Wir kommen in dieses Zimmer rein, es ist eine junge Frau, die mit dem Rettungsdienst nach einer Synkope gebracht wurde und die jetzt massiv erbricht und bei einer GCS von 5 keine ausreichenden Schutzreflexe mehr hat. Genau, ich mache mir jetzt einmal ganz kurz mit euch ein Bild von der Situation, währenddem unsere Anästhesiepflege die Intubation richtet. Die Patientin ist 32 Jahre alt, hat keine Vorerkrankungen und hat während einer Autofahrt über stärkste Kopfschmerzen geklagt. Dann ist sie aus ihrem Auto ausgestiegen vor dem Supermarkt und ist einmal kurz synkopiert. Nach ungefähr 60 Sekunden sei sie initial wieder ansprechbar gewesen, sagt euch der Rettungsdienst. Und auf der Fahrt im RTW ist jetzt zunehmend eingetrübt und hat angefangen zu erbrechen. Wir schutzintubieren die erfolgreich und begleiten die ins CT. Im CT sieht man eine massive SAB mit Mittellinienverlagerung. So, und jetzt fragen wir uns, was mache ich denn jetzt mit dieser Frau? Können wir das selber versorgen? Müssen wir die verlegen? Und wie war das denn jetzt nochmal mit diesen Hirnblutungen? Als erstes müssen wir einmal kurz ein paar Begriffe klären und so ein paar physiologisch-anatomische Besonderheiten, damit wir gleich alle dieselbe Sprache sprechen.
Ich möchte ein Wort vorher in den Raum werfen. Kelly Monroe-Doktrin.
Danke, das wäre mein nächster Satz gewesen. Genau, es gibt diese Monroe-Kelly-Doktrin. Und wenn man das googelt, dann schreibt man das auf jeden Fall falsch. Und zwar funktioniert das so, dass die Schädelhöhle ja ein starrer Hohlraum ist, wie wir uns alle vorstellen können. Und der hat ein fest definiertes Volumen. Normalerweise ist die Schädelhöhle mit 3 Komponenten gefüllt. Das heißt, es ist das Gehirngewebe, das Blut in den Gefäßen und der Liquor. Die Summe dieser Volumina muss immer konstant bleiben, damit der intrakranielle Druck der ICP auch konstant bleibt. Wenn eine dieser Komponenten zunimmt, also zum Beispiel das Gehirn größer wird, dann müssen die anderen beiden Komponenten abnehmen oder eine von beiden Komponenten, damit der Druck gleich bleiben kann. Wenn jetzt eine... was, dass dein Gehirn größer wird oder was? Wenn eine weitere Komponente... Oh Mann.
Ja. Kennt ihr Pinky und Brain?
Oh Gott.
Offensichtlich. Was tun wir heute Abend, Johannes?
So. Ich versuche jetzt mal wieder aufzuhören mit Lachen und weiterzumachen. Genau, wenn eine weitere Komponente dazukommt, also zum Beispiel in diesem Fall das Hämatom, dann führt das zu einer Abnahme der anderen Komponenten oder zu einem Anstieg des intrazerebralen Drucks. Dann gibt es noch den zerebralen Perfusionsdruck, CCP. Das ist die Differenz zwischen dem mittleren arteriellen Druck, MAP, und dem Hirndruck, ICP. Also das heißt, wenn der Hirndruck steigt und der mittlere arterielle Druck gleich bleibt, dann nimmt der zerebrale Perfusionsdruck ab. Genau. Das heißt auch, dass nach der Monroe-Kelly-Doktrin die Zunahme des intrakraniellen Drucks zu einer Minderperfusion und dadurch zu sekundären Ischämien führen kann. Der Schädel hat eine geringe Reservekapazität, um Druckschwankungen auszugleichen. Und je weiter diese Reservekapazität verbraucht wird, desto schneller führen kleine Volumenänderungen zu großen Änderungen des intrakraniellen Drucks. So, das waren jetzt einmal die Basics. Jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz klären, es kommt aufs Alter an, genau, und zwar, warum kommt es aufs Alter an, Johannes? Genau, wenn natürlich weniger Gehirn da drin ist, dann hat das halt einfach mehr Platz, also dann gibt es mehr Platz für andere Sachen oder für Schwellungen.
Und bei ganz Kleinen genau, sind die Fontanellen noch nicht zu.
Boah, jetzt seid ihr aber wirklich auch schon special unterwegs. Sehr gut. Genau, also Kinderheilkunde haben wir nicht, deswegen ist das jetzt eine 32-Jährige, die hat keine offenen Fontanellen mehr.
Und keine Hirnatrophie.
Also, genau. Als nächstes müssen wir jetzt noch einmal kurz besprechen, wie das mit den verschiedenen Arten von Hirnblutungen ist. Es gibt einmal die Subarachnoidalblutung, SAB. Das ist die Einblutung in den Subarachnoidalraum. Boah, das ist auch ein schwieriges Wort. Die ist meistens nicht traumatisch, also 60%. Und da meistens durch eine spontane Aneurysma-Ruptur, so wie bei unserer Patientin aus dem Fallbeispiel. Die typische Klinik ist dieser plötzliche Vernichtungskopfschmerz, ein Meningismus, vegetative Symptome wie Übelkeit und Erbrechen, Beeinträchtigung der Vigilanz und manchmal auch eine prodromale Warnblutung mit starken Kopfschmerzen Tage bis Wochen vor der eigentlichen Blutung. Die SAB ist mit relativ vielen Komplikationen assoziiert, wie mit Rezidivblutungen, Vasospasmen und eben auch Hirndruck, Krampfanfällen, Elektrolytstörungen und sehr spannenden kardiopulmonalen Komplikationen. Da kommen wir nachher auch einmal noch kurz drauf. Und die Prognose ist sehr schlecht. Die SAB hat eine sehr hohe Letalität. Die 30-Tage-Letalität liegt bei 35-40%. Dann gibt es die spontane intrazerebrale Blutung. Und das ist eine Einblutung, also eine nicht traumatische Einblutung ins Hirnparenchym. Häufig ist die hypertensiv bedingt, das ist ungefähr in 35%. Und das ist die häufigste Ursache für junge Menschen zwischen 40 und 70 Jahren. Und die entsteht durch arteriosklerotische Veränderungen der Hirngefäße. Die zweithäufigste Ursache ist durch zerebrale Amyloid-Angiopathie. Und das ist die häufigste Ursache bei Patienten über 70 Jahre. Und dann gibt es noch spontane intrazerebrale Blutungen unter Antikoagulation. Das ist auch relativ häufig. Die Klinik ist abhängig vom Ort der Einblutung. Es kommt zu neurologischen Ausfällen, Kopfschmerzen, Krampfanfällen. Und durch die Zunahme des Hämatoms nimmt die Symptomatik auch zu. Wichtig ist hier, dass keine sichere klinische oder anamnestische Unterscheidung zur Ischämie möglich ist. Das heißt, dass man ohne Bildgebung halt nicht beurteilen kann, ob es ein ischämischer Schlaganfall oder eine spontane intrazerebrale Blutung ist. Genau, dann gibt es noch das akute Subduralhämatom. Das ist der traumatische Verwandte quasi von der aneurysmatischen SAB. Da kommt es durch ein Trauma zu einer Einblutung in den Subduralraum, meistens durch den Abriss von Brückenvenen. Und genau, je nach Größe des Hämatoms und je nach Zustand des Patienten kann die Klinik sehr, sehr unterschiedlich sein. Dann gibt es auch noch das chronische Subduralhämatom. Die treten häufig bei älteren Menschen nach Bagatelltraum auf. Am Anfang kommt es zu einer akuten venösen Blutung zwischen Dura Mater und Pia Mater und die kann sich unbemerkt über mehrere Wochen hinziehen, vergrößern und abkapseln. Und im Verlauf bekommen dann die Patienten erst Symptome wie Kopfschmerzen, Erbrechen, neurologische Störungen, genau. Trotz Operationen machen diese chronischen Subduralhämatome sehr häufig Rezidive. Genau, dann gibt es noch das Epiduralhämatom. Dabei kommt es zu einer Blutung zwischen dem Schädelknochen und der Dura. Das sind häufig arterielle Blutungen, meistens aus der Arteria meningea media, aufgrund von traumatischen Ursachen. Und hier ist typisch ein symptomfreies Intervall. Das heißt, nach initialer Bewusstlosigkeit erlangen die PatientInnen erst wieder das Bewusstsein, bevor sie dann wieder bewusstlos werden, dadurch, dass die Blutung zunimmt. So, jetzt habe ich euch genug mit so Basics gelangweilt, aber ich fand es einmal wichtig, einmal ganz kurz die ganzen Begriffe zu klären, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, weil ich das ehrlich gesagt manchmal auch so ein bisschen verwirrend finde. Ich erzähle jetzt erstmal was über so grundsätzliche Prinzipien zum Management und dann gehen wir noch einmal kurz den Weg unserer Notaufnahmepatientin durch, vom Rettungsdienst bis zur definitiven Versorgung auf der Intensivstation. Mir ist hier wichtig, das sind jetzt keine speziellen neurochirurgischen Dinge, die ich euch jetzt hier erzähle, sondern es geht jetzt wirklich darum, was muss ich als kleine Assistenzärztin im Nachtdienst in einem Schwerpunktkrankenhaus mit kleiner Neurochirurgie wissen, damit meine Patientin gut über die Nacht kommt.
Darf ich Stichworte in den Raum werfen und du sagst was dazu? Oder irritiert dich das?
Du darfst Stichworte in den Raum werfen und wenn ich nichts dazu sagen kann, dann darfst du was dazu sagen. Oder Dana.
Okay. Okay, dann Oberkörperhochlagerung.
Also das mit der Oberkörperhochlagerung ist tatsächlich eine Sache. Die Idee von der Oberkörperhochlagerung ist ja, dass man durch die Oberkörperhochlagerung den venösen Rückstrom verbessert und dass dadurch halt das intrazerebrale Blutvolumen abnimmt und dadurch der Hirndruck sinkt und auch die Blutung nicht zunimmt, dadurch, dass halt eben das nicht zurückstaut. Trotzdem wird die Oberkörperhochlagerung nicht grundsätzlich empfohlen, weil eine Oberkörperhochlagerung auch zu einem Abfall des mittleren arteriellen Druck und dadurch zu einem Abfall des zerebralen Perfusionsdrucks führen kann. Eine Oberkörperhochlagerung von ungefähr 15% scheint aber vorteilhaft zu sein.
Okay.
Nächstes Stichwort.
Nächstes Stichwort. Tiefe Narkose.
Ja, wir sind ja noch gar nicht bei der Narkose.
Achso, okay.
Also es geht jetzt eher mal so, also so, also genau, so um so Sachen wie Oberkörperhochlagerung und so grundsätzliche Sachen. Es blutet. Was machen wir denn da? Denk an
Gerinnungsoptimierung.
Genau, Gerinnungsmanagement. Genau, da ist Ines das richtige Stichwort. Und zwar habe ich euch in meinem Artikel auch nochmal den Artikel von Ines verlinkt, wo ihr die grundsätzlichen Sachen zum Gerinnungsmanagement bei Notfalleingriffen unter DOAX nachlesen könnt. Da gehe ich jetzt nicht so genau darauf ein. In der aktuellen Leitlinie steht, dass die Gabe von Tranexamsäure, also 1 Gramm als Bolus und 1 Gramm über 8 Stunden erwogen werden kann. Es gibt da scheinbar nicht ausreichend Datenlage für eine Soll-Empfehlung. Außerdem soll bei einer intrakraniellen Blutung unter Vitamin K-Antagonisten und erhöhtem INR 10 Milligramm Vitamin K infundiert werden und der INR mittels PPSB normalisiert werden. Bei den anderen DOAC, also bei den DOAC, kann die Antagonisierung erwogen werden. Auch das ist nur eine Erwägen-Empfehlung und keine Soll-Empfehlung. Wie das genau funktioniert, könnt ihr in Ines Artikel nachlesen. Wenn der Patient oder die Patientin Thrombozytenaggregationshemmer einnimmt, kann man die Gabe von Thrombozytenkonzentraten, Desmopressin oder auch Tranexamsäure erwägen. Es gibt nur eine kleine Studie zur Wirksamkeit von Thrombozytenkonzentraten und ja, man muss sich das halt überlegen, ob man das tun möchte oder nicht. Genau, und spannend fand ich, dass bei Ticagrelor selbst die mehrfache Gabe von Thrombozytenkonzentraten scheinbar unwirksam ist und dass es dafür leider kein Antidot gibt. Ich habe dann in einer sehr schönen SOP noch eine Faustregel gefunden. Das finde ich immer ganz hilfreich, wenn man selber dann plötzlich in der Situation ist. Der Quick sollte idealerweise über 70% sein, die PTT unter 50 Sekunden, das Fibrinogen größer 2 Gramm pro Liter, Faktor 13 größer 70%, falls man den misst, und die Thrombozyten größer 70.000. Das fand ich eigentlich so einfach. Ich bin ein großer Fan von solchen Faustregeln, weil dann kann man das immer so ein bisschen einfacher einschätzen. Finde ich immer ganz Praxis. Genau, das war's zum Gerinnungsmanagement. Tom, hast du noch ein Stichwort für mich?
Noch weiter Stichworte, die nicht mit Narkose zu tun haben. Hyperventilation willst du ja wahrscheinlich unter Narkose hören.
Beatmung hatte ich tatsächlich jetzt hier schon.
Okay, dann milde Hyperventilation.
Genau, also das ist vielleicht der erste Punkt, um einmal zu sagen, was man bei intrakranieller Blutung grundsätzlich macht, ist einmal normo alles. Das heißt, man versucht einfach alles möglichst normal zu halten. Bei der Beatmung, also wenn man den Patienten beatmet, macht man Normoxy und Normokapnie. Und zwar wird der zerebrale Blutfluss vom PaCO2 und vom PaO2 beeinflusst. Bei einer Hypoxie, bei einem Unterschreiten eines PaO2 von 60 mm Hg, steigt der zerebrale Blutfluss an und es kommt zu einer Zunahme des Hirndrucks. Bei einer Hyperoxie, bei einem PaO2 von größer 112 mm Hg wird entsprechend der Blutfluss reduziert. Das Problem ist allerdings, dass er nur in den intakten Hirnarealen reduziert wird und nicht in den Hirnarealen, die eh schon beschädigt sind. Dadurch steigt die Gefahr einer Ischämie in den gesunden Hirnarealen. Deswegen muss man da gut auf die Normoxy aufpassen. Die Empfehlung aus der Leitlinie ist eine kontrollierte, hochnormale arterielle Oxygenierung mit einem PaO2 von 75 bis 100 mm Hg. Genau. Jetzt hattest du ja Hyperventilation, hast du gesagt, ne?
Milde Hyperventilation.
Ja. Genau. Man sollte eine Normokapnie anstreben. Wie das mit der Hyperventilation ist, darauf kommen wir gleich nochmal. Jetzt erkläre ich erstmal kurz, warum eine Normokapnie wichtig ist und dann erkläre ich gleich, wie das mit der milden Hyperventilation funktioniert. Und zwar, wenn man eine respiratorische Azidose durch Hypoventilation herbeiführt, kommt es zu einer Vasodilatation und einem erhöhten zerebralen Blutfluss. Das erhöht dann wiederum ja das zerebrale Blutvolumen und den intrakraniellen Druck. Im Gegensatz dazu führt eine respiratorische Alkalose durch Hyperventilation zu einer starken zerebralen Vasokonstriktion und birgt die Gefahr einer ischämischen Minderversorgung. Grundsätzlich sollte deshalb immer eine Normokapnie mit einem PaCO2 von ungefähr 35 bis 45 mm Hg angestrebt werden. Was ich sehr schade fand, war, dass in keiner der Quellen, die ich so hatte und die ich gefunden habe, entidale CO2-Werte angegeben werden. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil das ja von Patient zu Patient sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Trotzdem hätte ich das so als ja, Faustregel irgendwie sehr schön gefunden, weil man ja gerade im Rettungsdienst eben nicht die Möglichkeit hat, das PaCO2 zu messen.
Wobei man ja schon sagen muss, dass bei frisch intubierten Patienten das Entidale, wenn sie jetzt keine strukturelle Lungenerkrankung haben, maximal 3 bis 5 Millimeter Hg abweicht. Kritisch wird es ja erst bei Intensivpatienten, die länger beatmet werden, wo dann die großen Abweichungen zwischen arteriellen und entidalen auftreten.
Ja, nur wenn mein COPDist, der jahrelang sein CO2 trainiert hat, dann plötzlich auch noch eine Hirnblutung hat, dann ist halt dann doof, ne?
Dann ist doof, aber dann ist auch Leitlinie.
Ja, stimmt. Ja. Genau, jetzt hattest du ja milde Hyperventilation gesagt. Es ist so, dass ein PaCO2 von 35 mm Hg auf jeden Fall nicht unterschritten werden sollte und eine kontrollierte Hyperventilation mit einem PaCO2 von 30 bis 35 mm Hg nur bei aktuellen, bei akuten Hirndruckkrisen vorübergehend zur Senkung des Hirndrucks eingesetzt werden sollte. Also nur als Überbrückung, bis andere hirndrucksenkende Maßnahmen wirken. Genau, und es gibt Krankheitsbilder wie zum Beispiel schweres SHT oder Subarachnoidalblutung der Klasse 4 und 5, Ischämie und so weiter, bei denen die CO2-Reaktivität des Gehirns komplett aufgehoben ist, sodass man durch eine Hyperventilation den Hirndruck gar nicht mehr senken kann. Genau, einmal noch kurz was zum Volumenmanagement. Da bin ich heute Morgen so ein bisschen ausgerastet bei der Vorbereitung, weil ich nämlich sehr viele spannende Sachen gelernt habe, die ich auch noch nicht wusste.
Ich lerne gern was dazu.
Also ich fand es wirklich extrem spannend, weil ich das bisher noch nicht geschnallt hatte, aber vielleicht habe ich in Physiologie auch einfach nicht aufgepasst. Genau, und zwar gibt es eine physiologische Besonderheit im Gehirn. Im Körper, also im restlichen Körper ist es so, dass nach der Starling-Gleichung der transkapilläre Flüssigkeitstransport vom hydrostatischen Druck in den Kapillaren und im Interstitium und dem kolloidosmotischen Druck, das ist das gleiche wie der onkotische Druck, in den Kapillaren und im Interstitium abhängt. Im restlichen Körper, also außerhalb des Gehirns, spielen die kolloidosmotischen Drücke, also vor allem die der osmotisch wirksamen Plasmaproteine wie Albumin, die Hauptrolle bei diesem Mechanismus. Und Elektrolyte spielen hier fast keine Rolle, weil sie frei durch die Kapillarmembran diffundieren können. Im Gehirn ist es anders, und zwar können hier die Elektrolyte aufgrund der Blut-Hirn-Schranke nicht frei diffundieren und spielen deshalb eine zentrale Rolle für den transkapillären Flüssigkeitsaustausch, weil sie nämlich durch diese Blut-Hirn-Schranke osmotisch wirksam werden. Deshalb sind Änderungen des kolloid-osmotischen Drucks, wie zum Beispiel durch Albuminsubstitution, für die Ödembildung im Gehirn bei erhaltener Blut-Hirn-Schranke nicht relevant. Aber kleinste Änderungen der Osmolalität, also kleinste Elektrolytverschiebungen, führen zu großen intrakraniellen Volumenverschiebungen. Das war mir alles so, ehrlich gesagt, bisher nicht bewusst, dass das genau so funktioniert. Das ist nämlich auch der Grund, warum man mit freiem Wasser, also Glukose 5%, bei neurochirurgischen PatientInnen oder PatientInnen mit Hirnblutung extrem aufpassen muss, weil das ja dann eben zu einer deutlichen Zunahme des Hirnödems und einem Anstieg des intrakraniellen Drucks führen kann. Deshalb sollten Hypotone-Lösungen bei PatientInnen mit intrakranieller Blutung vermieden werden. Und was mir ehrlich gesagt auch nicht klar war, ist, dass Ringerlaktat, Dionysteril und Co. auch alle gering hypoton sind. NaCl ist isoton und auch Gelafundin ist zum Beispiel isoton. Es gibt aber zum Beispiel isolierte, balancierte Lösungen wie Sterofundin ISO, und falls man die da hat, sollte man die bei diesen PatientInnen bevorzugen. Ich habe euch in den Artikel eine sehr schöne Tabelle dazu reingepackt, wo man auch nochmal nachschauen kann, wie die Osmolalitäten der gängigsten Infusionslösungen so sind.
Also meine Information dazu ist, dass der Sterofundin ISO tatsächlich die beste Lösung ist, die man so haben kann,
ja,
wenn das Krankenhaus sie denn bezahlt. Also nicht nur neurochirurgisch, sondern in vielerlei Hinsicht.
Ich glaube halt nur, hier ist es besonders wichtig, weil es eben da zu diesen sehr großen Volumenänderungen kommen kann. Ich habe heute Morgen noch mit meiner Mitbewohnerin darüber geredet, weil sie gerade zufällig neben mir saß, als ich das gelesen habe. Und sie meinte, dass auf jeden Fall hier bei uns in der Uniklinik auf der neurochirurgischen Intensivstation ausschließlich Styrofoaminiso verwendet wird. Wie ist denn das bei euch, Dana?
Wir haben bei den neurochirurgischen PatientInnen im Saal auf jeden Fall Ringerlösung. Also nicht Ringeracetat, sondern nur Ringerlösung.
Spannend, vielleicht ist die auch isoton. Müsste man jetzt in diese Tabelle schauen.
Dachte ich ehrlich gesagt vorher.
Bestimmt.
So,
ja. Wahrscheinlich. Aber
dann habe ich noch ein Stichwort. Mannitol.
Das wollte ich nämlich gerade sagen.
Ja, da kommen wir gleich beim Hirndruck zu. Genau. Was wir auch noch normal halten wollen, ist der Blutzuckerspiegel. Und zwar wird postuliert, dass eine Hyperglykämie zu einem schlechten neurologischen Outcome führt. Es gibt dafür aber bisher keine valide Evidenz. Es gab eine Studie, wo sie die intensivierte Insulintherapie mit einem Ziel-WZ von 81 bis 108 Milligramm pro Deziliter gegen einen maximalen BZ von 180 Milligramm pro Deziliter getestet haben. Und die Gruppe mit der intensivierten Insulintherapie hatte eine erhöhte Mortalität. Der angestrebte Ziel-WZ nach den Leitlinien sollte zwischen 110 und 160 Milligramm pro Deziliter liegen. Und wenn man Glucose substituieren möchte, dann soll man aus dem oben genannten Grund, also eben wegen diesem freien Wasser, immer möglichst hochkonzentrierte Präparate verwenden, um die Menge an freiem Wasser zu begrenzen. Wenn man sich halt vorstellt, dass man das mit G5 substituiert, dann ist natürlich klar, dass man da jede Menge freies Wasser infundiert.
Gut, aber G5 zum Blutzucker ausgleichen
ist... Ja, du hast absolut recht, ist glaube ich
zum
aber...
Zum Teil sowieso schon schwierig, sagen wir es so, diskutabel.
Ich halte es für falsch, aber ich glaube, es ist gängige Praxis in vielen, vielen Bereichen der Klinik.
Ja, glaube ich auch.
Okay.
Okay, genau. Dann noch mal kurz was zum Blutdruck. Und zwar sollte laut der Leitlinie der systolische Blutdruck auf unter 140 mm Hg, jedoch nicht unter 110 mm Hg gesenkt werden. Und der maximale systolische die maximale systolische Blutdrucksenkung sollte aber 90 mm Hg nicht überschreiten. Der mittlere arterielle Druck sollte zur Sicherstellung einer adäquaten Organperfusion und eines adäquaten zerebralen Perfusionsdrucks nicht unter 65 mm Hg sein. Genau, da ist es halt wie bei allen anderen PatientInnen auch, dass die Autoregulation des Gehirns natürlich nur bei einem adäquaten mittleren arteriellen Druck funktioniert und dass das interindividuell sehr, sehr unterschiedlich ist. Das heißt, die gut trainierte Hypertonikerin mit einem normalen Blutdruck von 180 wird halt trotz dem, dass der mittlere arterielle Druck bei 65 mm Hg liegt, ihr Gehirn nicht adäquat autoregulieren können, weil die Gefäße das einfach gar nicht mehr gewohnt sind. Genau, dann noch zwei ganz kurze Punkte. Und zwar einmal sollte man natürlich auch einen stabilen und ausgeglichenen Elektrolythaushalt anstreben und eine Normothermie. Und zwar wurde auch viel dazu geforscht, ob es neuroprotektive Effekte und eine Verbesserung des Outcomes gibt durch Kühlung. Das konnte aber nicht nachgewiesen werden. Man sollte allerdings bei diesen PatientInnen schon eine Temperatur ab 37,5 Grad Celsius senken. Also die Temperatur sollte unter 37,5 Grad Celsius. Dann kommen wir jetzt einmal zu möglichen Problemen und Komplikationen, die diese PatientInnen bekommen können. Da habe ich eben schon das Stichwort Mannitol bekommen. Das passt zu Hirnödem, Hirnschwellung und Hirndruck. Die klinischen Zeichen für Hirndruck sind Kopfschmerzen, Erbrechen, Vigilanzminderung. Dann gibt es noch diesen spannenden Cushing-Reflex. Das ist ein systolischer Blutdruckanstieg, eine Bradykardie und eine Atemdepression. Und das kann manchmal so ausgeprägt sein, dass PatientInnen tatsächlich auch einfach asystol werden, weil die so bradykard werden, wenn die anfangen einzuklemmen. Außerdem kann es zu einer Anisokorie kommen und zu Doppelbildern. Eine prophylaktische hirndrucksenkende Therapie ist nicht empfohlen. Man sollte nur therapieren, wenn es zu einem Anstieg kommt im ICP-Monitoring oder eben bei entsprechender Klinik oder Bildgebung. Genau. Welche Akutmaßnahmen kann ich jetzt ergreifen, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Patientin Hirndruck bekommt? Ich kann den Kopf hochlagern, das hatten wir gerade schon. Ich kann hyperventilieren, das hatten wir gerade auch schon. Das führt dann eben zu einer zerebralen Vasokonstriktion. da ist, wie gesagt, die Gefahr, dass die insbesondere die gesunden Hirnareale hypoxisch werden. Und ich kann eine Osmotherapie machen, da waren wir jetzt, kommen wir jetzt zu Danas Manitol. Und zwar funktioniert das so, dass der intrakranielle Druck durch Wasserentzug gesenkt wird. Das Problem dabei ist, dass es natürlich durch den Wasserentzug leicht zu Elektrolytstörungen, Hypovolemie, Nierenversagen kommt, dadurch, dass diese Medikamente eben auch alle diuretisch wirken. Ein zusätzliches Problem ist, dass in den Gebieten mit gestörter Blut-Hirn-Schranke die Osmotherapeutika quasi in diesen Bereich gelangen können und durch intrazelluläre Anreicherung den raumfordernden Effekt verstärken können, sodass der Nutzen auch, also so klinisch funktioniert das gut, aber der theoretisch-physiologische Nutzen davon ist fraglich. Genau.
Also
wichtig ist,
Ich kenne das tatsächlich so, für Tumor, also für Hirntumor, Hirndruck funktioniert das ganz gut, weil die Hirnschranke noch mehr oder weniger intakt ist. Für Blutungen eher so mäßig, also Verzweiflungstat, sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube halt, wenn die halt akut anfangen einzuklemmen und du gerade nichts anderes machen kannst, dann probiert man wahrscheinlich auch einfach alles, was einem so übrig bleibt, ne?
Genau.
Auf jeden Fall.
Genau, dann sage ich einmal ganz kurz was zu den verschiedenen Substanzen, die es so gibt. Ich erspare euch die ganzen Dosierungen. Ich habe aber die Dosierungsempfehlungen aus der Leitlinie in dem Artikel zu der Folge für euch zusammengeschrieben, sodass man das im Zweifelsfall da auch nochmal nachlesen kann. Es gibt einmal Manitol. Und zwar ist das meistens Manitol 20%. Das gibt es in fertigen 250 Milliliter Flaschen und das ist tatsächlich relativ einfach. Davon darf man 6 maximal pro Tag geben. Hier ist sehr wichtig, dass man das langsam infundieren muss, weil nämlich eine zu schnelle Infusion zu einer Steigerung des intrakraniellen Drucks führen kann. Das war mir auch nicht bewusst bisher. Genau, dann gibt es noch Sorbit. Da fand ich sehr spannend, dass Sorbit in der Leber zu Fructose metabolisiert wird. Das war mir nämlich auch nicht bewusst. Und deswegen bei einer Fructoseintoleranz kontraindiziert ist. Und man kann als Osmodiuretikum auch noch NaCl 7,5% geben oder Trispuffer. Trispuffer kann erhöhten Hirndruck auch dann senken, wenn die anderen Osmotherapeutika wirkungslos sind. Es führt allerdings über einen Abfall des O2-Partialdrucks im Hirngewebe halt häufig auch zu Ischämien. Die Leitlinie empfiehlt, also es gibt eine Leitlinie zu Hirndruck, die empfiehlt, in der Akutsituation eher Manitol oder hypertone Kochsalzlösung zu geben. Es gibt jedoch keine Daten für einen Überlebensvorteil bei irgendeiner dieser Therapien. Und für die langfristige Anwendung auf der Intensivstation scheint eher Sorbit geeignet zu sein. Genau, wichtig ist nochmal, das wurde auch nochmal betont in der Leitlinie, dass eben keine grundsätzliche Empfehlung zur Hyperventilation, zur Gabe von Trispuffer oder auch von Barbituraten gibt. Das sind alles Rescue-Therapien bei akuter Einklemmungsgefahr. Genau, was dann häufig auch noch gegeben wird, sind Steroide. Steroide sollen membranstabilisierend wirken und die zu einer Reduktion des vasogenen Ödems führen. Das wird häufig bei Hirntumoren angewandt. Allerdings gibt es zur intrakraniellen Blutung da nur historische Daten aus der Prä-CT-Ära, also schon sehr, sehr alt. Es gibt eine Cochrane-Analyse aus dem Jahr 2011, die keinen Vorteil hinsichtlich der Morbidität und Mortalität von Steroiden finden konnte. Genau. Dann noch so ein paar weitere Medikamente, mit denen man halt auch gut Einfluss auf den Hirndruck nehmen kann. Das sind einmal Antihypertensiva, das ist relativ logisch, glaube ich, wie das funktioniert. Wenn halt der Blutdruck nicht so hoch ist, dann verringert das auch den Filtrationsdruck und damit das kapilläre Leck und führt halt dann immerhin zu keiner weiteren Zunahme des Hirnödems. Dann kann man Barbiturate geben, die führen zu einer Reduktion des zerebralen Sauerstoffbedarfs und damit des intrakraniellen Drucks. Und Propofol und Etomidate haben den gleichen Effekt, führen aber zusätzlich noch zu einer Reduktion des zerebralen Blutflusses und auch des zerebralen Blutvolumens und wirken daher stärker als Barbiturate. Genau, und dann gibt es natürlich noch die chirurgischen Möglichkeiten zur Reduktion des Hirndrucks. Einmal die Bohrlochtrepanation mit Liquordrainage, die dekompressive Kraniektomie, Das heißt quasi die Entdeckelung. Dadurch kann man den Hirndruck sehr effektiv senken. Es gibt sehr gute Daten für das schwere Schädelhirntrauma und auch für den malignen Mediainfarkt. Also da konnte gezeigt werden, dass das auf jeden Fall das Outcome der PatientInnen verbessert. Für die anderen Arten der Hirnblutung, auch für die SAB, gibt es nur ein sehr niedriges Evidenzniveau für die Entdeckelung. Genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit der chirurgischen Exzision und Ausräumung der Blutung. Da ist das Problem, dass es halt häufig durch die OP zu großen funktionellen Schädigungen kommt. Das ist sehr invasiv, sichert zwar primär das Überleben der PatientIn, aber es bestehen halt auch Zweifel, ob sich dadurch das langfristige Outcome verbessert. Und deswegen sollte man das auf jeden Fall kritisch evaluieren, ob man das machen möchte. Genau. Dann weitere, also jetzt haben wir ja sehr viel über Hirndruck geredet, weitere Komplikationen und Probleme, die PatientInnen mit Hirnblutung bekommen können, ist einmal ein zentraler Diabetes insipidus. Krampfanfälle sind sehr häufig und es gibt, wie ich eben schon angeteasert hatte, diese spannenden kardialen Symptome, die nach SAB sehr, sehr häufig sind, die aber auch, wenn auch sehr viel seltener, bei den anderen neurologischen Erkrankungen auftreten können. Bei SAB sind Herzrhythmusstörungen extrem häufig, die treten in bis zu 75% auf und es können auch erhöhte Herzenzyme als Zeichen einer neuronal ausgelösten Myokardischämie und STEMI-typische EKG-Veränderungen auftreten. Und was auch relativ häufig ist, insbesondere bei der SAB, ist das Syndrom der apikalen und medialen Wandbewegungsstörungen, das ist ähnlich wie die Takotsubo-Kardiomyopathie. Da gibt es im Internet auch überall sehr viele schöne Bilder von EKGs, von PatientInnen, wo anfangs gedacht wurde, dass sie ein STEMI haben, die aber eigentlich eine SAB hatten. Das finde ich immer sehr eindrücklich. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Habe ich in der Tat auch schon mal gesehen.
Hast du schon mal gesehen? Das ist ultra spannend.
Ja, bei einer Patientin habe ich genau das gesehen. Die hatte Herzenzyme und zumindest ST-Streckenveränderungen, nicht ganz STEMI, aber im Sinne eines N-STEMIs, aber mit Senkung. Und in der Tat hatten wir eine Patientin schon vor längerer Zeit auf der Intensivstation noch, die wirklich alle möglichen Rhythmusstörungen gezeigt hat. Die hat vom Sinusrhythmus ist die in eine Asystolie, in eine ventrikuläre Tachykardie, hat dann irgendwann ein Mobitz 1, Mobitz 2, die hat wirklich gefühlt alles durchgemacht. Also irgendwie immer, wenn man zum Dienst wiederkam, hatte sie einen anderen Herzrhythmus und ich habe nur gedacht, was zur Hölle? Oh irgendwie. Also das war wirklich spannend und da habe ich das so am eigenen Leib gesehen, dass sie irgendwie, also dass diese Achse dort offensichtlich besteht. Also super spannend, aber auch irgendwie super scary.
Ja, total. Ich finde das auch echt mega spannend und ich glaube, dass man da halt wahnsinnig aufpassen muss, wenn man diese EKG-Veränderungen sieht und die PatientInnen neurologisch halt nicht so super auffällig sind, dass man das nicht übersieht.
Ist auch für den Rettungsdienst ein relevantes Thema, ne? Weil halt gerade irgendwie so eine SAB noch mit Heparin und AS.
Ja, das ist extrem schwierig.
Aber man muss ja auch relativieren, gerade diese Rhythmusstörungen und auch der Diabetes insipidus treten meiner Erfahrung nach Eminenz, keine Evidenz, eher bei Hirndruck auf, oder? Also das zumindest erlebe ich das so.
Also der Diabetes insipidus, ja, die Rhythmus, also meines Wissens können die tatsächlich, wir hatten hier halt auch in der Region neulich einen sehr spannenden Fall, wo tatsächlich auch genau das passiert ist, was du gerade gesagt hast, Dana, dass nämlich der Patient reanimiert wurde aufgrund von malignen Rhythmusstörungen, aber die halt gar nicht kardial ausgelöst waren, sondern durch eine SAB.
Okay.
Ja.
Gut, dann ja.
Also muss man vielleicht einfach sehr feinfühlig sein, dass man, wenn man jemanden hat, der Kopfschmerzen angibt, vielleicht nochmal ein bisschen genauer neurologisch untersucht, bevor man dem direkt irgendwie eine Loading Dose verpasst.
Ja, also gerade mit Heparin sollte man
nicht ausbleiben.
Ja.
Genau, dann gibt es noch was Zweites sehr Spannendes, was mir auch nicht bewusst war, und zwar gibt es ein neurogenes Lungenödem, das auch bei ungefähr 20% der PatientInnen mit einer akuten zerebralen Schädigung auftritt, insbesondere wenn der Hypothalamus beteiligt ist. Und zwar kommt es dazu, zu einer starken Sympathikusaktivierung und dadurch zu einer Alpha-Stimulation, worüber es zu einer Ausschüttung von endogenen Vasokonstriktoren kommt. Und zu einer extrem systemischen und pulmonalen Vasokonstriktion, was wiederum zu einer linksventrikulären Insuffizienz mit einem Anstieg des pulmonalvenösen Drucks und dann zu einem Lungenödem kommt. Das wird zusätzlich verstärkt dadurch, dass inflammatorische Mediatoren ausgeschüttet werden und es zu einer erhöhten Kapillarpermeabilität kommt. Das war mir auch nicht bewusst, dass es ein neurogenes Lungenödem gibt. Genau. So, jetzt haben wir einmal einen Ritt gemacht durch die ganzen grundsätzlichen Therapieprinzipien quasi. Jetzt möchte ich gerne noch einmal mit euch den Weg dieser Patientin gehen, die wir da gemeinsam am Anfang in der Notaufnahme versorgt haben.
Darf ich noch auf ein Medikament eingehen?
Auf jeden Fall.
Und zwar Vasospasmen, die entstehen können, gerade im Rahmen einer SAB und der Gabe von Nimodipin. Kennt ihr das?
Mhm. Ja.
Genau, also Calciumkanalblocker aus der Dihydropyridin-Gruppe, die im Endeffekt genau das verhindern sollen, diese Vasospasmen, die man dann, was man als Perfusor gibt. Zumindest kenne ich das so. Und wo man teilweise echt horrend hohe Katecholamindosen braucht, um das dann auszugleichen, weil das natürlich irgendwie auch generalisiert wirkt und nicht nur im Kopf.
Genau, da habe ich gelesen, dass das einzige Medikament ist, das als wirksam ist als Primärprophylaxe dieser Vasospasmen. Und dass man das tatsächlich idealerweise per OS geben würde. Das Problem ist nur, dass ja die PatientInnen meistens halt intubiert und beatmet sind und dass der Hersteller sagt, dass es, wenn man die Tabletten mörsert und über die Magensonde gibt, dass es weniger gut wirkt. Deswegen gibt man das dann halt in der Realität meistens wahrscheinlich trotzdem IV und über einen Perfusor.
Initial auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück zum Rettungsdienst in die Präklinik und zu unserer Patientin. Im Rettungsdienst gibt es ja meistens das Dilemma, dass eine Differenzierung zwischen einer Hämorrhagie und einer Ischämie ohne Bildgebung einfach nicht möglich ist. Außer man fährt jetzt irgendwie in Berlin auf dem Stemo und hat sein mobiles CT dabei. Das ist natürlich nett, aber sonst ist das leider schwierig. Genau, es gibt so ein bisschen klinische Hinweise, die einem darauf hinweisen können, halt, dass es sich um eine Blutung handeln könnte, wenn ein Meningismus vorliegt, eine Pupillendifferenz, die Bewusstseinsstörung zunimmt oder wie bei unserer Patientin die Anamnese so typisch ist, mit diesem Vernichtungskopfschmerz und Übelkeit und Erbrechen hinzukommen. Ganz egal, ob es sich um eine Blutung oder um eine Ischämie handelt, gilt der Grundsatz Time is Brain, das heißt, dass man eigentlich präklinisch gar nicht zu viel Therapie machen sollte, sondern möglichst einfach schnell ins Krankenhaus fahren, wenn der Zustand der Patientin das hergibt. Wenn man doch jetzt irgendwie noch ein bisschen Zeit hat auf der Fahrt oder so, dann sollte man versuchen, den Blutdruck möglichst so ein bisschen einzufangen. Also wenn der Blutdruck systolisch über 220 mm Hg oder diastolisch über 120 mm Hg ist, dann sollte man mittels Urapidil den Blutdruck versuchen zu senken. Und wenn der Blutdruck systolisch unter 120 mm Hg ist, dann sollte man halt Volumen substituieren und gegebenenfalls Noradrenalin geben. Im Rahmen der Möglichkeiten des Rettungsdienstes gilt natürlich hier auch wieder der Grundsatz, möglichst normo alles. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, dadurch sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht halt hier zu lange rumtherapiert und dadurch den Transport verzögert. Was mir nochmal ganz, ganz wichtig ist, deswegen, also vor allem wegen dieser Patientin, die ich am Anfang vorgestellt habe, man sollte PatientInnen mit Verdacht auf ICB unbedingt in ein Krankenhaus bringen, das da Expertise hat. Also wenn man den Verdacht hat, dann bringt es nichts, in einen kleinen Regelversorger zu fahren, der keine Neurochirurgie hat. Und PatientInnen, bei denen die Anamnese schon so charakteristisch ist für eine SAB, in ein Krankenhaus wie das zu fahren, in dem ich arbeite, das kein Zentrum ist, ist nicht sinnvoll, weil es nämlich tatsächlich Studien gibt, die einen Überlebensvorteil einer Zentrumsbehandlung insbesondere bei SAB gezeigt haben. Also wenn ihr denkt, es könnte eine SAB sein, dann fahrt auf jeden Fall ins Zentrum. Genau. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, bevor ihr PatientInnen präklinisch notfallmäßig intubiert, dass ihr, auch wenn es eine kritische Situation ist, einmal ganz kurz einen neurologischen Status erhebt und auf jeden Fall auch gut dokumentiert, weil ihr halt die Einzigen seid, im Zweifelsfall, die das nochmal beurteilen können, bevor ihr eure Narkose einleitet. Genau. Jetzt seid ihr in der Notaufnahme angekommen. Hier gilt wieder das Gleiche, falls natürlich in der Notaufnahme dann irgendwann intubiert werden muss, auch hier unbedingt den Neurostatus machen. Bei einer respiratorischen Insuffizienz oder einer GCS kleiner gleich 8 wird die Einleitung einer Notfallnarkose empfohlen. In diesem Fall tatsächlich auch eher großzügiger, weil halt eben die Narkose den Hirnstoffwechsel herabsetzt und dadurch auch einfach den Hirndruck senkt. Die Diagnostik der Wahl bei Verdacht auf intrakranielle Blutung ist das CCT und das sollte auch schnellstmöglich erfolgen. Wenn die Symptomatik unklar oder subakut ist, dann kann man gegebenenfalls im Verlauf auch ein CMRT machen oder wenn das CT nicht klar ist, bei Verdacht auf SAB auch eine Liquorpunktion, Lumbalpunktion. Genau.
War früher übrigens der Goldstandard zur Diagnostik einer SAB.
Genau, und was muss man dann machen, damit man weiß, dass man nicht beim Reinpieksen ein Gefäß getroffen hat? Das ist auch so eine IMPP-Frage.
Oh. Weiß ich nicht, erzähl.
Die Dreigläserprobe.
Ah, stimmt.
Weil es doch dann, ja.
Stimmt.
Das ist aber auch schon ein bisschen her, ne? Genau. Wenn man in der Notaufnahme den Verdacht hat in der Bildgebung, dass es ein akut interventions- oder operationsbedürftiger Befund ist, dann sollte man auf jeden Fall möglichst zeitnah die versorgende Fachabteilung, also in dem Fall dann die Neurochirurgen, informieren. Oder falls im eigenen Haus eine OP oder weitere Versorgung nicht möglich ist und die Expertise dafür nicht da ist, auf jeden Fall eine Notfallverlegung organisieren. Hierbei ist es extrem wichtig, dass ihr auf jeden Fall die Bilder mitgebt, weil wenn ihr eure Patientin ins Zentrum verlegt mit der SAB und sie dann da nochmal durch die ganze Diagnostik muss, dann kostet das einfach völlig unnötig Zeit und verschlechtert das Outcome auf jeden Fall. Und PatientInnen mit akuter intrakranieller Blutung brauchen, ganz egal, ob sie operiert oder interveniert werden oder nicht, auf jeden Fall ein Überwachungsbett auf einer Intensivstation oder einer Stroke-Unit. Genau. Dann
zu den Bildern. Zu den Bildern habe ich leider irgendwie so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es schon häufig so ist, dass die KollegInnen dann gerne doch nochmal neue Bilder haben wollen, weil die qualitativ oder irgendwie.
Ja, das ist leider eine Erfahrung, die man, glaube ich, hin und wieder mal macht. Das ist irgendwie traurig. Aber ja, zumindest hat man halt dann sein Möglichstes versucht. Genau. Mit unserer Patientin, die ich euch am Anfang vorgestellt habe, sind wir, weil sie ja Hirndrucksymptomatik hatte und auch im CT schon eine Mittellinienverlagerung hatte, dann in den OP gefahren. Ich möchte jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was ich als Anästhesistin im OP so machen muss mit dieser Patientin. Einmal ganz kurz was zur präoperativen Evaluation und Vorbereitung. Vor der Narkoseeinleitung sollte man, genau, also auch bei Notfalleingriffen sollte man PatientInnen einmal ganz grob evaluieren. Das heißt, wenigstens einmal in den Mund schauen, einmal schauen, ob Allergien oder ob sie zufällig einen Anästhesiepass in ihrem Portemonnaie hat, was ja relativ selten ist, aber so wenigstens einmal ganz grob die wichtigsten Dinge anschauen. Außerdem ist es wichtig, dass wenn irgendwie eine Fremdanamnese oder eine Eigenanamnese noch möglich ist, dass man nach einem Ventrikel- oder Vorhofseptumdefekt fragt, weil diese PatientInnen bei neurochirurgischen Eingriffen ein massiv erhöhtes Risiko für eine paradoxe Luftembolie haben. Im Zweifelsfall ist das natürlich aber keine Kontraindikation in irgendeiner Form, weil es ist, denke ich, logisch, das ist ein absolut lebensnotwendiger Notfalleingriff und muss natürlich trotzdem auf jeden Fall gemacht werden. Genau, die Ziele des anästhesiologischen Managements bei dieser Art von OP ist einmal die Sicherstellung der zerebralen Oxygenierung und die Verbesserung der Ischämietoleranz, die Vermeidung einer Steigerung des zerebralen Blutvolumens und die Vermeidung einer anästhesiebedingten Volumenzunahme, weil das einfach die OP erleichtert und auch die Gefahr einer Einklemmung während der OP zum Beispiel an der Schädelkalotte verringert. Außerdem ist es wichtig, dass man möglichst postoperative anästhesiebedingte Vigilanzminderungen vermeidet, damit PatientInnen postoperativ möglichst schnell neurologisch beurteilbar sind. Genau. Dann kommen wir jetzt noch so zu ein bisschen mehr eminenzbasierten Dingen. Ich habe so ein bisschen recherchiert und verschiedene SOPs gelesen. Das sind jetzt einfach so Empfehlungen. Vielleicht könnt ihr Torben und Dana ja dann gleich auch noch mal kurz erzählen, wie ihr das so macht. Ich finde das irgendwie ganz spannend. Also bei mir bekommen NotfallpatientInnen immer auf jeden Fall aller mindestens einer, eher zwei große Zugänge, die gut laufen müssen vor Einleitung. Außerdem habe ich eine SOP gefunden, in der empfohlen wurde, das fand ich eigentlich ganz logisch, dass wenn man einen ZVK legen muss bei diesen PatientInnen, weil man irgendwie eben nur einen blauen Zugang bekommt oder so, dass man das idealerweise nach Einleitung machen sollte und dabei die Vena femoralis bevorzugen sollte, weil das halt dann eben parallel zur OP funktioniert. Genau, und bei vorhandenen Paresen sollte die Relaxometrie immer an der nicht-paretischen Seite angebracht werden, weil das Ergebnis der Relaxometrie durch die Parese verfälscht werden kann. Die PatientInnen werden häufig mit dem Kopf in der Mayfield-Klemme gelagert. Die Lagerung des, in der Mayfield-Klemme ist extrem schmerzhaft, deswegen sollte man auf jeden Fall präventiv Opiate geben. Und die SOP, die ich gelesen habe, empfiehlt zusätzlich Lokalanästhesie an eine Einstechstelle. Das wird bei uns ehrlicherweise so nicht gelebt, aber es ist eigentlich tatsächlich ja sehr elegant. Genau, wenn möglich, sollte eine leichte Oberkörperhochlagerung erfolgen, also eben diese 15 Grad, zur Verbesserung des venösen Abstroms. Das Problem ist hier aber, dass sobald das OP-Gebiet höher liegt als der rechte Vorhof, die theoretische Gefahr einer Luftembolie besteht. Bei dieser geringen Oberkörperhochlagerung ist die Gefahr relativ gering. Ich habe euch in dem Artikel nochmal zusammengeschrieben, was da die klinischen Zeichen sind und auch was da die Akutmaßnahmen wären. Genau, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man weiß, dass diese theoretische Gefahr besteht. Bei der Narkoseführung gilt das Gleiche, wie wir eben schon besprochen haben. Wir versuchen, alles möglichst normal zu halten. Diese PatientInnen sind per Definition nicht nüchtern, das heißt, die bekommen eine RSI. Und wichtig ist auch, dass man vor dem Abdeckungen alle Leitungen und Kabel gut kontrolliert und gegebenenfalls festklebt, weil häufig diese PatientInnen aufgrund der Lagerung und Abdeckung einfach extrem schlecht erreichbar sind. Außerdem sollten diese PatientInnen auf jeden Fall einen Blasenkatheter bekommen, weil man ja eben die Gefahr hat, dass man doch Osmodiuretika geben muss und das dann einfach sehr hilfreich ist, wenn die einen Blasenkatheter haben. Und was intraoperativ wichtig ist, ist, dass wenn Hirndruck vorliegt, dass es nach einer Druckentlastung häufig zu plötzlichen Hypotonien kommt. Deswegen ist hier eine gute Kommunikation mit dem Operateur notwendig und man sollte auf jeden Fall den Noradrenalin-Perfusor startklar haben, damit man dagegen steuern kann. Genau, ich arbeite in einem Haus, wo bis vor ganz kurzem noch standardmäßig Lachgas verwendet wurde. Das sind Eingriffe, bei denen auf jeden Fall kein Lachgas verwendet werden sollte eben aufgrund dieser Gefahr der Luftembolie. Und idealerweise macht man bei diesen PatientInnen eine TIVA, weil volatile Anästhetika vasodilatierend wirken und die zerebrovaskuläre Autoregulation beeinträchtigen können. Außerdem sollte man kurzwirksame Anästhetika verwenden, weil die gut steuerbar sind und weil die eben die postoperative neurologische Beurteilbarkeit nicht einschränken. Genau. Alle Hypnotika außer Ketamin senken den zerebralen Blutfluss und sind deswegen gut geeignet. Wichtig ist aber, dass Ketamin nicht den Hirndruck steigert bei beatmeten PatientInnen und deshalb auch bei PatientInnen mit intrakranieller Blutung eingesetzt werden darf, wenn die sehr instabil sind. Ich denke, das ist dann halt eine Einzelfallentscheidung, ob man das im Einzelfall machen möchte oder nicht. Torben, leitest du deine neurochirurgischen PatientInnen auch mit Ketamin ein?
Ich habe ja keine neurochirurgischen PatientInnen.
Würdest du sie denn mit Ketamin einleiten?
Nein. Würde ich wahrscheinlich nicht. Im OP leite ich gar nicht mit Ketamin ein. Ich möchte aber zumindest einmal zur Diskussion stellen, inwiefern ich komme häufig dazu, wir haben eine große Neurologie, keine Neurochirurgie. Das heißt, wir sind so ein bisschen in der Zwickmühle.
Also fast.
Weil wir kriegen diese symptomatischen Patientinnen. Und man wird dann als Anästhesist oft ins CT dazu gerufen mit der Begründung Schutzintubation. Und
Klassiker.
Ich versuche, wenn die Patientinnen, auch wenn sie einen GCS-Score, der intubationsbedürftig wäre, erstmal nicht zu Schutz zu intubieren, wenn sie suffizient atmen, weil ich erst das CT-Bild sehen möchte.
Ja.
Einfach nur, weil ich es zu oft erlebt habe, dass Infausto-Prognosen am Ende einen Tubus hatten.
Ja.
Und man dann ein wirkliches, also Problem hatte, weil die können ja ewig mit dem Tubus leben und gerade, also da gibt es natürlich noch das Organspende-Argument und ich bin voll pro Organspende.
Ja.
Aber die sind ja doch, also wir haben ja auch regelmäßig betagte Patienten und Patientinnen, wo das aus vielen Gründen nicht in Frage kommt. Und deswegen, wenn ich es verantworten kann, versuche ich erst das CT zu machen und die Entscheidung dann zu treffen. Das heißt nicht, dass ich irgendwem was vorenthalten will, nur wenn ich eh in den CT-Raum dazugerufen werde und gesagt wird, ja, also jetzt hier vor dem CT noch Schutzintubation, dann versuche ich häufig zu sagen, hier, der schnauft doch noch, komm, lass uns das CT kurz machen und dann gucken wir danach. Also weil die großen Blutungen, da muss man ja auch das CT nicht beurteilen, da kann ich mit drauf gucken beim Durchlaufen.
Ja.
Also beim, ja.
Ich weiß schon, was du meinst. Ich finde, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, weil wir gerade aktuell einen ähnlich gearteten Fall auf unserer Intensivstation hatten. Das gilt nämlich nicht nur für die Intubation, sondern vor allem, finde ich, auch für die Entdeckelung. Also wenn das Bild schon so aussieht, dass man denkt, da ist auf Deutsch gesagt nicht mehr viel von dem Gehirn übrig, dann finde ich, sollte man sich in enger Absprache mit den Angehörigen wirklich gut überlegen, ob man diese PatientInnen noch entdeckeln möchte.
Ja, oder basilares Thrombosen. Also es gibt ja nicht nur die Blutung. Ah. Also es gibt ja einen großen Bereich, wo einfach leider nichts mehr zu
auf
tun
jeden
ist.
Fall.
Vor allen Dingen, wenn es da auch wie immer dann keine Patientenverfügung gibt. Ne?
Ja.
Und man gar nicht weiß, was dieser Mensch gewollt hätte.
Genau, und da will ich ihm jetzt auch gar nicht Intensivmedizin vorenthalten. Ich meine, man kann die ja auch, bis man den mutmaßlichen Willen geklärt hat, mit allem anderen versorgen. Eine Tubus ist halt immer so ein Schritt, dann geht es halt lange weiter, ne? Also,
ja.
Und da ist es schwer, wieder zurückzukommen. Also, ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Genau.
Genau. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück in unseren OP. Und zwar ist es halt wichtig, dass man zu große Blutdruckschwankungen vermeidet, weil die zerebrale Autoregulation gestört ist bei diesen PatientInnen. Und genau deswegen sollte man halt gucken, dass der möglichst stabil bleibt. Erfahrung, also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit diesen PatientInnen, aber meiner wenigen Erfahrung nach ist das manchmal extrem schwierig, weil eben dieser Moment, also die haben einen extrem hohen, nicht einfangbaren Blutdruck, solange sie Hirndruck haben, und wenn sie keinen Hirndruck haben, dann haben sie quasi keinen Blutdruck mehr. Und das ist manchmal echt extrem tricky. Genau. Ein gängiges Problem sind auch intraoperative Krampfanfälle. Da sagt die SOP, dass man primär die Narkose vertiefen sollte und dass man, wenn das nicht ausreicht, 100 Milligramm Levetiracetam dazugeben kann und dass der Operateur das OP-Gebiet mit kaltem Wasser spülen sollte, weil das häufig auch schon reicht, um den Krampfanfall zu durchbrechen.
100 Milligramm?
Stand da drin, ja.
Okay, das kommt mir so wenig vor irgendwie.
Ja,
kommt
das ein Gramm, vor? Oder?
Ein Gramm,
ich habe da keine Erfahrung.
Ein Gramm wahrscheinlich, also.
Ach, 1000, ja, ich habe mich verlesen.
Ah ja,
ihr habt recht.
Ja, ja.
Gut. Passt.
Gut, dass ihr aufpasst. Genau, Dann ist noch wichtig, bei uns kommen die OperateurInnen häufig nicht mit zur Übergabe auf die Intensivstation. Deswegen ist es super wichtig, dass man die entweder halt einmal mit rübernimmt auf die Intensivstation und sagt so, komm doch mit zur Übergabe mit dazu. Oder dass man zumindest einmal das weitere Prozedere ganz klar abspricht und gut dokumentiert, weil gerade bei diesen PatientInnen eben, weil es so viele Kann-Empfehlungen gibt in den Leitlinien, einfach die Therapie super individuell ist und das, glaube ich, einfach mega wichtig ist, dass man genau weiß, was man da tun muss im Verlauf und wann das Kontroll-CCT laufen soll und so weiter.
Ich muss jetzt mal fragen, weil ich mir gar nicht klar ist, wie das in anderen Häusern gehandhabt hat. Wir haben sowas wie einen Post-Op-Bogen. Habt ihr das auch?
Ja, genau.
Also ein Bogen, wo Sachen angegeben werden von den Operateuren und der Anästhesie zusammen, wie sie laufen. Also die Anästhesie gibt da zum Beispiel die Schmerztherapie ein. Die Operateure geben da ein Nüchternheit, Antikoagulation, Lagerung, für die Intensivstation einfach, das ist kein OP-Bericht, sondern einfach nur ein Bogen, wo solche Sachen einfach festgelegt werden, der natürlich auch nur was taugt, wenn er gut ausgefüllt ist, wie jedes Dokument, aber der eigentlich eine ganz gute Orientierung ist oft.
Kannst du das mal in unserem Haus vorschlagen? Das fände ich nämlich ganz schön.
Wie läuft das denn bei euch, Dana?
Ja.
Aber, dann muss halt jemand auch dafür unterschreiben, dass er es so haben möchte und kann danach nicht sagen, ich wollte das gar nicht so haben. Das ist natürlich.
Also ich mache eine Übergabe und habe auf meinem Anästhesiebogen auf der dritten Seite ein Übergabeprotokoll, wo sozusagen die postoperativen Anweisungen sind und mache halt eine Übergabe nochmal mündlich. Zusätzlich gibt es ein OP-Protokoll, wo dann halt postoperative Anweisungen im Zweifel drinne stehen oder auch nicht. Und ganz oft ist es auf der Intensivstation so, je nach Fachabteilung, ich möchte da niemanden reinreiten, aber dass man im Endeffekt dann doch da so ein bisschen hinterher telefonieren muss, soll der jetzt noch irgendwie 6 Stunden Postop, 200 Einheiten Heparin bekommen, bei neurochirurgischen Patienten ist das in der Tat unser Standard, oder nicht. Und soll irgendwie das Antibiotikum weitergegeben werden, etc., pp., Dexa und so weiter. Das muss man manchmal dann alles irgendwie so ein bisschen hinterher telefonieren und deswegen finde ich deinen Vorschlag gerade so schön, Torben.
Ja, das ist total sinnvoll, wenn das standardmäßig so gemacht wird, weil bei uns sind das tatsächlich 2 unterschiedliche Bögen. Es gibt einen Anästhesiebogen und einen Operateursbogen und unten auf dem Anästhesiebogen sind aber dann noch so die Kernpunkte drauf, so Antibiose, Lagerung, Antikoagulation und Essen und Trinken und Mobilisation, glaube ich. Und da muss man aber halt als Anästhesist im Saal dann diese Sachen noch erfragen. Und das ist manchmal auch so ein bisschen nervig, wenn man dem Operateur halt dann immer dafür hinterherrennen muss.
Vor allen Dingen unverständlich, dass wir hinterherrennen müssen, wenn es manche Sachen gibt, die doch eindeutig in chirurgische Hände gehören. Also die Ansage, ob eine Thromboseprophylaxe noch gegeben werden soll oder nicht, ist mir als Anästhesistin ehrlich gesagt ja eher egal, wenn es jetzt nicht gerade um große Blutungen geht, die ich jetzt gerade selber behandeln muss, dann weiß ich schon, dass ich vielleicht jetzt diesen Patienten nicht antikoaguliere. Aber Entschuldigung. Ja.
Nee, das auf jeden Fall, das ist total wichtig. Ich finde das auch auf jeden Fall noch optimierbar. Antikoagulation ist aber ein gutes Stichwort. Wir verlegen nämlich jetzt postoperativ unsere Patientin auf die Intensivstation, obwohl meine Patientin aus dem Fallbeispiel tatsächlich nach der Entdeckelung dann zügigst in die Uniklinik verlegt wurde, weil wir einfach die Expertise zur Behandlung von SABs einfach in dem Haus, in dem ich arbeite, nicht haben und die doch, glaube ich, auch signifikant von einer spezialisierten Intensivstation profitieren, weil das doch einfach ein sehr besonderes PatientInnen-Klientel ist. Trotzdem tun wir jetzt mal so, als wäre sie bei uns auf die Intensivstation gegangen. Dann müssen wir uns einmal noch Gedanken machen über die Antikoagulation. Und zwar sind PatientInnen mit einer intrakraniellen Blutung ein Kollektiv mit einem mittleren bis hohen Risiko für postoperative Thrombosen und Embolien. Und trotzdem haben sie eben auch ein sehr hohes Nachblutungsrisiko. Deswegen muss man das mit den neurochirurgischen KollegInnen besprechen und idealerweise hübsch dokumentieren. Und das Minimum, was diese PatientInnen bekommen sollten, ist eine Thromboseprophylaxe mittels intermittierender pneumatischer Kompression der Beine. Ansonsten führen wir das an Management weiter, was wir so angefangen haben, versuchen alles möglichst normal zu halten. Der Blutdruck sollte mit nach der Behandlung quasi der Blutung mit der Systole unter 140 mm Hg liegen, um das Risiko einer Nachblutung zu minimieren. Und man sollte jetzt auf jeden Fall engmaschig die Elektrolyte kontrollieren und die PatientInnen bilanzieren, um eben dann den Diabetes insipidus und die ganzen weiteren Komplikationen zu detektieren. Genau, und über das Nimodipin hatten wir ja schon gesprochen gerade. Genau, das war's. Ich habe euch nochmal so als kleines Fazit nochmal unten in dem Artikel die gängigsten Schlagworte nochmal zusammengeschrieben, auch die ganzen Grenzen, also von wo zwischen was und was der Zucker liegen sollte, wie das nochmal mit dem CO2 war und so weiter, sodass ihr das da auch nochmal nachschauen könnt. So, ich glaube, das war's. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen, Fragen oder Wünsche, Torben?
Nee, alles, was mir wichtig war, habe ich angesprochen. Wir brauchen noch ein Codewort.
Wir brauchen noch ein Codewort. Ja, ich hatte darüber nachgedacht, ob ich Kelly Monroe-Doktrin nehme, aber das kann halt keiner schreiben. Ach, ich weiß doch auch nicht. Dann nehme ich jetzt heute mal Trisspuffer.
Trisspuffer. Ja, und so waren wir zwischendurch plötzlich nur zu zweit. Also diese die Juni-Aufnahme ist völlig chaotisch. Dauernd fliegt irgendwer raus. Es ist, wie es ist. Wir sind am Ende der chaotischen Juni-Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe und die mir auch trotzdem sehr viel Spaß gemacht hat. Paula kriegt ein Essen ausgegeben, weil sie dieses Chaos in einen Podcast verwandeln muss.
Seid gnädig mit ihr, wenn es nicht perfekt wird, weil das kann es nach diesem Chaos nicht werden. Es ist wie so ein Pfannkuchen, den du drehen willst und der dann in so 5 Teile fällt.
Ja, absolut.
Das ist ein sehr schöner Vergleich.
Ich möchte nochmal an alle, die meinen, wir labern zu viel, geben, dass das hier ja nicht nur Education ist, sondern irgendwie, also Meducation, Medutainment möchte man es vielleicht nennen.
Das heißt,
natürlich sollen hier alle was bei lernen und ich glaube, wir lernen immer was dabei und ich glaube, die Zuhörer auch. Aber es soll ja auch irgendwie auch unterhaltend sein. Genau. Deswegen versteht es aber vielleicht auch manchmal nicht jeder. Muss ja auch nicht jeder verstehen. Wenn euch gefällt, was ihr hier gehört habt, dann könnt ihr uns bewerten. Auf den gängigen Portalen könnt ihr uns einen Stern oder ein Herzchen hinterlassen. Ihr könnt uns was in den Hut werfen. Das könnt ihr machen, indem ihr auf den Fördern-Button klickt und über PayPal, was immer ihr für richtig haltet, in unsere Kasse werft. Ihr könnt CME-Punkte erlangen, 3 an der Zahl. Dafür habt ihr Journal Club war ein Codewort, dann war der Linienflugbeitrag ein Codewort, dann war M-Soap oder Soap M war ein Codewort und Hirndruck war ein Codewort, also 4 Codewörter. Wenn ihr die 4 Codewörter auf unserer Homepage in das entsprechende Formular eingebt unter CME, dann könnt ihr die 3 CME-Punkte erlangen. Wenn ihr das macht, dann werft uns doch bitte was in den Hut, weil es doch etwas Zusatzaufwand ist für uns. Genau. Und so sind wir, glaube ich, am Ende. Habt ihr noch was?
Nein, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es chaotisch war. Und ich sehe euch immer alle gern.
Es war auf jeden Fall ausgesprochen lustig heute.
Das stimmt. Damit dürft ihr beide euch einigen, wer Johannes Part übernimmt.
Das macht gerne Paula.
Ich verbleibe mit den Worten, Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.